Die Kinderdocs, der Podcast rund um die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Die Kinderdocs. Heute geht es um ein Thema, das wirklich Eltern sehr, sehr, sehr schwer belastet, wenn sie betroffen sind. Die Ärztinnen sagen Regulationsstörungen und die Eltern empfinden das als Schreibabys. Ich glaube, das ist ein kleiner Unterschied, denn das ist wirklich in den ersten Monaten, Lebensmonaten des Kindes wirklich für die Familie eine ganz riesige Belastung. Wobei man sagen muss, ich glaube nicht jedes Kind, das viel schreit, hat unbedingt eine Regulationsstörung. Aber alles, was wir darüber wissen wollen und müssen, das erklären uns jetzt unsere Kinderdocs. Ich begrüße ganz herzlich Dr. Claudia Haupt. Sie ist Kinderärztin natürlich und Vorsitzende des Berufsverbandes der Kinder- und JugendärztInnen Hamburg. Hallo Claudia.
Hallo Insa.
Und Dr. Charlotte Schulz, sie ist auch Kinderärztin und sie ist Sprecherin des Berufsverbandes.
Ja, hallo.
Der Hamburger Kinder- und JugendärztInnen, genau. Erzählt mal, also was ist da los, was ist das Problem?
Ja, also es geht um Regulationsstörungen, die im weitesten Sinne... Also bedeutet dieses Wort, es geht darum, um diese Fähigkeit, die man hat oder eben nicht hat, körperliche oder emotionale Zustände für sich selber zu regulieren. Und dazu gehören verschiedene Dinge. Dazu gehört zum Beispiel, wenn man müde ist, dass man irgendwie gut in den Schlaf findet. Dazu gehört aber auch so eine innere Unruhe, die wir bei den Babys ja haben, sozusagen zur Ruhe zu finden oder das eben nicht zu können. Letztendlich gehört dazu auch zu essen, wenn man Hunger hat oder im späteren Alter auch Impulse zu kontrollieren. Wir wollen hier heute aber im Wesentlichen wirklich über die Schreibabys sprechen, die, wie du schon gesagt hast, ja viele Familien in diesen ersten Wochen und Monaten ganz schön umtreiben.
Vielleicht sagt ihr nochmal, wie zeigt sich das denn und ja. was passiert da und wann ist es wirklich, handelt es sich wirklich so um einen Schreibaby als Ergebnis einer Regulationsstörung?
Ja, da gibt es schon so Anhaltspunkte, aber was wichtig ist zu sagen, alle Babys schreien. Und das Babys schreien ist natürlich und normal. Es gibt es aber Kinder, die in den ersten Monaten über das durchschnittliche als normal angesehene Maß hinaus schreien. Und das wären die, vielleicht noch einmal, das hat so eine Art Kurve. In der zweiten Lebenswoche nimmt das Schreien zu, erreicht in der Regel einen Peak in Woche 6. Und wird dann allmählich weniger bis zur 13. Woche. Das ist der Ende des dritten Monats. Das ist jetzt natürlich sozusagen ein Schaubild. Das gilt jetzt nicht auf den Tag genau für jedes Baby, aber sehr viele Babys fallen in diesen Verlauf.
Und woran liegt das, der Verlauf? Liegt das an der Ausbildung des Gehirns oder?
Das liegt daran, dass die Mechanismen, die man braucht, um seine Impulse und seine Gefühle und Emotionen zu regulieren, ganz, ganz, ganz unreif sind, wenn man zur Welt kommt. Und wir hatten das schon mal in der Schlaf-Baby-Folge erwähnt. Babys natürlich auch aus einer extrem reizarmen Umgebung geboren werden und dann jeden Tag besser gucken können. Sie haben ganz andere Höreindrücke. Sie bekommen viele, viele Reize über ihre Tiefensensorik, über ihre Haut, Geschmack, Geruch. Sie werden im Raum gehandelt und das alles führt dazu, dass sie am Anfang sehr vielen Reizen ausgesetzt sind, die sie nicht kennen und die sie mit ihrem kleinen, unreifen Gehirn einfach noch nicht richtig verarbeiten und filtern und wegstecken können. Das ist sozusagen das eine Postulat. Und es gibt eben Kinder, bei denen, die sind entweder noch sehr, sehr mit sich in ihrer eigenen Welt und nehmen noch nicht so viele Reize auf. Oder es gibt eben auch Kinder, die sind schon sehr reizoffen, nennen wir das. Die blinkern vom Tag 1 schon so in die Welt und man sieht schon so, aha, da, die sind schon voll angeknipst.
Ich sag dann immer, alle Kanäle auf Empfang.
Genau. Und bei diesen Kindern ist es natürlich viel eher so, dass sie Reizüberflutung ausgesetzt sind. Und dann gibt es das Temperament, mit dem wir geboren werden und andere Bedingungen, die wir gar nicht unbedingt so steuern können. Der langen Rede kurzer Sinn. Es gibt eben Kinder, die einfach von Haus aus diese Fähigkeit, sich zu regulieren, noch nicht so haben wie andere und die, bei denen dann diese Schreiphasen, Schreizeiten und die Fähigkeit, dass man sie auch beruhigt bekommt, viel schwerer zu erzielen sind als bei anderen Babys.
Aber nochmal eine Nachfrage. Das, was du eben erzählt hast, Claudia, diesen Ablauf sozusagen von der Geburt an bis zur Woche 13, also die ersten 3 Monate, dieser Verlauf an sich ist normal, oder?
Ja, der ist völlig normal. Das ist das, was wir erwarten. Und dann gibt es Durchschnittsschreizeiten tatsächlich.
Oha.
Also man geht davon aus, dass auf dem Höhepunkt des Schreins in Woche 6 zwei bis zweieinhalb Stunden von 24 Stunden geschrien wird im Durchschnitt. Jetzt kannst du dir ja vorstellen, wenn ein Kind weniger als der Durchschnitt schreit, kann das total easy peasy sein. Aber der Durchschnitt kommt ja dadurch zustande, dass sehr unterschiedliche Schreizeiten gemittelt werden. Das heißt, es gibt durchaus auch Babys, die schreien 4 oder 6 Stunden. Und das ist für Eltern kaum zu ertragen.
Ja, denn dieses Schreien ist ja ein Alarmsignal. Das macht ja was mit uns Eltern. Das hat ja auch die Natur gut eingerichtet, dass wir uns kümmern. Und ja, warum schreien die Babys? Die schreien natürlich, wenn sie sich in irgendeiner Form unwohl fühlen. Also wenn sie müde sind, wenn sie hungrig sind, wenn ihnen zu kalt ist, wenn ihnen zu warm ist, wenn sie überreizt sind, wie Claudia gerade erklärt
das
hat.
Das ist ja dann auch ein wichtiges Ausdrucksmittel.
Genau, oder ein Nähebedürfnis haben oder die Windel nass ist oder so. Sie schreien nie, um ihre Eltern zu ärgern. Das klingt hier ganz banal, aber das ist, wenn ein Kind so viel schreit, manchmal ganz schwer ja zu ertragen und dann kommt auch so ein Gefühl manchmal bei den Eltern auf. Und es ist so, dass Eltern ja mit ihren Kindern zusammenwachsen und allmählich immer sensibler oder erfahrener werden, was diese Signale bedeuten, was vielleicht für ein Bedürfnis ihr Baby jetzt gerade hat, was sie tun könnten.
Gibt es eigentlich unterschiedliche Schreie? Also kann man das identifizieren? Ich habe Hunger,
Ja, das wird nur mit der Zeit variantenreicher. Okay. Also am Anfang kann das Baby eigentlich nur schreien und mit der Zeit kann das Baby variantenreicher schreien und die Eltern werden immer besser darin
zu verstehen,
was jetzt gemeint sein könnte.
Genau, quasi ihre Babys zu lesen sozusagen, diese Signale zu lesen.
Das nennt man Feinfühligkeit und das ist eine ganz, ganz wichtige Grundlage für eine gute Eltern-Kind-Bindung. Dass man eben versucht herauszuhören, herauszukriegen, was braucht mein Kind und darauf relativ prompt reagiert und das muss nicht immer stimmen, aber es ist eben nicht damit getan, das Kind immer an die Brust zu legen, wenn es eigentlich was ganz anderes braucht.
Also ich glaube, bei diesen Schreibabys kommen so verschiedene Dinge zusammen. Also das ist das eine, das sozusagen in den Kindern selbst begründet ist, dass diese Babys, die haben wir dann ja auch in der Praxis, die sind wirklich unter Strom. Die sind eine Anspannung wirklich vom Scheitel bis zur Sohle und es ist sehr, sehr schwer, diese Kinder zur Ruhe zu bringen, zu beruhigen. Und die brauchen ganz viel, wir nennen es Koregulation, also Hilfestellung ihrer Eltern. Aber natürlich kommen wir ja auch nicht als Eltern perfekt zum Baby, sondern wir müssen ja erst lernen, wie man damit umgeht und haben eben intuitive Fähigkeiten, die bei manchen vielleicht etwas besser als bei anderen ausgeprägt sind. Und wenn das aber vielleicht in so einer Konstellation auf Eltern trifft, die aus eigenen Gründen heraus sehr angespannt sind, weil die Partnerschaft nicht so erfüllend ist, wie sie sich das gewünscht haben zur Geburt des Babys oder weil es andere psychische, finanzielle, irgendwelche
oder die Geburt war vielleicht auch, die Geburt haben sie vielleicht auch als traumatisch erlebt oder so, oder dann, die Mama hat einen Babyblues.
Ja, dann ist einfach diese Konstellation, die Kombination manchmal sehr schwierig und es gibt diese Definitionen für Schreibabys, ne, länger als 3 Stunden am Tag, mehr als 3-mal die Woche, länger als 3 Wochen. Ich glaube, das ist wurscht. Es geht darum, wie Eltern dieses Schreien empfinden. Und wenn es 2,5 Stunden am Tag am Stück ist, gibt es Eltern, die wahnsinnig gestresst sind.
Nochmal ganz kurz trotzdem zu dieser Definition. 3 Stunden wären dann am Stück. Oder
über den Tag verteilt.
Aber du hattest doch gesagt, das ist eigentlich...
Bis zu 2,5 gilt als normal, okay, was deutlich darüber hinaus
aber verstehe. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns hier nicht an irgendwelchen Zahlen festhalten, sondern...
Das ist ja auch ein subjektives Empfinden.
Genau, auch wie wir damit umgehen als Eltern, also wie wir dem da gewappnet sind. Und was ja total normal ist, Eltern ganz unsicher sind am Anfang, weil sie eben irgendwie ihr Baby noch nicht in dem Sinne lesen können, weil es sich ganz anders verhält, als sie sich das vielleicht vorher so gedacht oder gewünscht oder erhofft haben, dann sind wir ja so gepolt, habe ich ja vorhin schon gesagt, dass wir das Gefühl haben, okay, das ist ein Alarmsignal, wir müssen was tun. Und dann wird natürlich geguckt, okay, ist mein Baby
satt? Dann probiert
man
alles aus, ne?
Dann probiert alles aus. Okay, könnte mein Kind irgendwie hungrig sein? Nein, okay, hat gerade irgendwie erst getrunken. Ist mein Kind warm? warm und trocken, ja, ist alles fein. Ich bin da, ich habe mein Baby auf dem Arm, ich gebe diesem Kind also Nähe. Mist, funktioniert alles nicht. Dann machen natürlich aus diesem Bemühen heraus, dieses Schreien zu beenden, Eltern alles Mögliche. Dann wird es irgendwie über die Schulter gelegt, dann wird es über dem Arm im Fliegergriff getragen, dann wird es hin und her geschuckelt.
Es wird in eine Federwippe gepackt mit 4 Wochen.
Oder die Eltern sitzen auf dem Patsyball. Also es wird
oder
ja alles.
Oder der Föhn wird angemacht. Oder genau. Der Staubsauger wird angemacht.
Ja. Aber das zeigt ja eigentlich nur die Verzweiflung der Eltern.
Genau,
oder?
Aber dann passiert etwas. Mhm. Weil das Wort ist nämlich das Stichwort. Mhm. Die Babys sind auf die Koregulation angewiesen, hat Charlotte ja eben gesagt, und haben ganz feine Sensoren. Und wenn ihre Koregulatoren ein hohes Anspannungslevel haben, verängstigt, verunsichert, angespannt, genervt, gestresst, whatever, das überträgt sich auf das Kind. Das heißt, das ist zwar sehr leicht gesagt und sehr schwer getan, es muss sozusagen das elterliche Anspannungslevel runtergefahren werden, damit man bei dem Baby weiterkommt. Und das ist total schwer, aber es ist eben wichtig, und du hast ja auch gesagt, nobody is perfect, aber es ist wichtig, dass die Eltern das wissen und die erleben das sehr häufig als große Entlastung, weil sie dann wissen, okay, ich gebe das Baby meinem Partner, wenn er da ist, oder ich lege es kurz ab, ich trinke einen Yoga-Tee, ich mache eine Atemübung und sowas und dann nehme ich mein Baby wieder auf. Ist immer besser als der irre Aktivismus, der ja diese Reizüberflutung eigentlich in eine Spirale begibt, aus der man auch nicht mehr rauskommt. Genau. Das ist dann ein echter Teufelskreis. Und man muss vielleicht noch dazu sagen, dass nicht für jedes Pärchen oder jede Triade sind die gleichen Rituale gut. Also wir wollen hier gar nicht sagen, ihr müsst genau das und das machen. Aber einfach dran denken, weniger ist mehr. Unterstützung einfordern, daran denken, das Baby macht das nicht, weil es euch ärgern will, es kann noch nicht anders und runterfahren bedeutet vor allem Eltern runterfahren, weil das sich auf das Kind auswirkt.
Ja, weil man ganz schnell ja in so einem Teufelskreis landet. Es kann ja für einen Moment helfen, das Kind anders zu lagern oder ein bisschen zu schuckeln. Das ist aber im Grunde nicht beruhigend, sondern eine Ablenkung. Hat sich das abgenutzt nach kurzer Zeit und man versucht das nächste Manöver, kommt die nächste Ablenkung. Aber das Kind wird in seiner Unruhe eigentlich immer mehr getriggert und gesteigert.
Und die Reize nehmen eigentlich zu.
Genau. Mhm. Und das mündet dann schnell in so einen Teufelskreis. Und ich glaube, super wichtig ist, dass wir alle, die wir dann mit diesen jungen Familien zu tun haben, Eltern in erstmal entlasten und sagen, dieses, was ihr jetzt gerade vorhabt, nämlich dieses Schreien abzustellen oder dafür zu sorgen, dass es nicht wieder auftritt, das ist ein wirklich aussichtsloses Unterfangen. Also wir können es gerade nicht ändern. Die Frage ist, wie wir damit umgehen. Und das, finde ich, ist für viele Eltern schon mal entlastend, wenn man ihnen auch sagt, es ist nicht daran, dass ihr jetzt irgendwas falsch gemacht habt, sondern und ihr habt auch keine Schuld oder eben, sondern.
Und das ist normal.
Ja.
Aber einmal noch die Frage, kann man da was tun? Also wenn man so ein Schreibaby hat und damit wirklich schlecht klarkommt, dann kommt man zu euch und ihr klärt wahrscheinlich erstmal ab, was vielleicht eine Ursache sein kann, die auch.
Ja, es ist ja wichtig, dass wir uns die Kinder einmal genau anschauen, dass es nicht doch irgendwie eine medizinisch-organische Ursache gibt, warum dieses Kind so viel schreit. Das ist total wichtig und das machen wir. Und dann müssen wir aber sozusagen im nächsten Schritt versuchen, also diese Eltern zu entlasten. Das wollte ich ja gerade sagen. Also ihnen auch zu sagen, es ist im Moment ein Phänomen, was man, glaube ich, ein Stück weit akzeptieren muss. Und dann eben die Frage so, wie geht man am besten damit um, dass da alle heil durchkommen durch diese Geschichte?
Ja, zwei Aspekte vielleicht noch. Ich finde es total super, was du gesagt hast. Das eine ist, dass es für Eltern tatsächlich auch recht häufig entlastend ist zu wissen, mein Kind ist gesund. Wenn man ihnen sagt, ihr Kind ist gesund und rosig und proper und es gedeiht,
sie müssen dann nur jetzt einmal durch.
Es hat keine Schmerzen, ne? Das ist alles durchuntersucht, es geht dem Kind gut. Das entlastet Eltern auch und macht es einfacher zu akzeptieren, dass man jetzt durch diese Phase durchschippern muss. Das zweite ist dieses Schuldgefühle abbauen, finde ich auch ganz, ganz wichtig. Und das dritte, was wir vielleicht am Rand mal erwähnen können, 3-Monats-Kollegen. Die Trimenon-Kollegen. Das geistert ja immer noch irre rum und eigentlich wird am Anfang fast regelhaft angenommen, wenn ein Kind viel schreit, dass es Koliken haben muss. Und es gibt auch Kolikenkinder. Das sind aber Kinder, die immer, wenn sie Nahrung aufnehmen, durch einen sehr, sehr starken Reflex, der durch die Nahrungsaufnahme im Darm zu ganz starker Beweglichkeit, also zu Krämpfen führt. Das sind Kinder, die immer, wenn sie Nahrung aufnehmen, morgens, vormittags, mittags, nachmittags und abends und nachts ganz schlimm schreien und nicht weiter trinken können, weil sie hungrig sind, aber Bauchschmerzen haben, dann auch sehr viel schreien. Beim Schreien auch natürlich viel Luft schlucken und dann gebläht sind. Ja, die gibt's. Aber die Kinder, über die wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben, sind meist Kinder, die über den Tag relativ ruhig sind und gut zu handeln und dann zum Abend hin so viel mehr schreien.
Weil
und
sie dann die Reizüberflutung richtig,
weil das dann zum das Tragen kommt. Dass das, ne?
Und naja, oder weil es eben auch, muss man ja sagen, so mit 4 bis 6 Wochen gibt es dieses Phänomen der abendlichen Unruhe. Und es gibt ganz interessante Studien dazu, dass zu dem Zeitpunkt auch die Stoffwechselaktivität deutlich erhöht ist. Also man hat einen schnelleren Puls, man hat eine höhere Körpertemperatur. All diese Dinge, das mag eine Rolle mitspielen, aber diese abendliche Unruhe, 17, 18 Uhr geht das so los, haben alle Babys, ne, so wie wir auch gesagt haben, alle schreien ja auch, aber bei den Schreibabys geht dann richtig die Post ab. Mhm. Und das über Stunden. Und das ist einfach super schwer auszuhalten. Und ich spreche auch ein bisschen aus Erfahrung, weil das auch bei uns mit unserem ersten Kind sehr, sehr ausgeprägt war. Und es braucht einfach ein ganz gutes Hilfesystem dann. Also das eine ist natürlich, was wir gesagt haben, der Termin oder auch wiederholte Termine bei uns in der Praxis. Das ist auch ein Angebot, was wir sehr, sehr gerne machen, um da Eltern immer wieder zu bestärken oder auch zu entlasten, dass mit ihrem Baby alles in Ordnung ist. Und es braucht ein Hilfesystem. Es braucht einen Partner, der vielleicht auch ein bisschen mehr verfügbar ist als nur abends irgendwie nach 21 Uhr. Es bräuchte Familie. Wenn das alles nicht vorhanden ist, kann sich das ja nicht immer irgendwie so wünschen. Oder es ist ja nicht immer so gegeben.
Dafür gibt es frühe Hilfen.
Genau, dafür gibt es frühe
Hilfen. Es gibt Schreibabyambulanzen, die sehr gut beraten.
Ja. Und dass man wirklich bewusst versucht, sich auch mit Freunden irgendwie die mit einzuspannen, das ist okay in dieser Zeit. Man braucht einfach Unterstützung und Hilfe. Und wenn die Schreibabyambulanz ist auch ein super, super Angebot und letztendlich auch bei den frühen Hilfen ist es ja so, die versuchen ja einfach mit den Eltern und den Kindern zusammen einfach wirklich an dieser Bindung, Beziehung und Interaktion zu arbeiten, dass die sozusagen Verhaltensweisen, die förderlich sind, verstärkt werden, dass man guckt irgendwie und beobachtet und vielleicht darauf aufmerksam macht, was ungünstig ist an Beruhigungsstrategien und dass man auch immer wieder darauf hinweist, das hast du gerade gesagt, es gibt diese Momente, wo man denkt, man flippt gleich aus, ne? Also wo man denkt, ich halte es nicht mehr aus, dieses Schreien, es zermürbt mich und ich kann mich nicht wehren und dass man wirklich in dem Moment auch, das ist etwas, was man wirklich besprechen muss, das Kind ablegt, in sein Bettchen, zur Not auf dem Fußboden. Es ist nicht schlimm, wenn das Kind einfach noch schreit, aber dass man selber einfach mal tief durchatmet, vielleicht kurz mal ins andere Zimmer geht, einen Schluck trinkt, wie du gesagt hast, und dass man niemals in diese Situation kommt, das Kind irgendwie aus lauter Verzweiflung zu schütteln nach dem Motto, hör doch endlich auf.
Darüber hatten wir ja auch eine Folge gemacht.
Ja, das ist ganz schlimm, das passiert ja ab und zu wieder und das ist lebensgefährlich
für das Kind. Das ist lebensgefährlich für die Kinder, aber diese Situationen, die so hochexplosiv sind, ich kann das gut nachvollziehen. Mhm. So. Und da ist so wichtig, aber zu gucken, okay, wo haben wir hier vielleicht Kleinfamilienkonstellationen, die irgendwie gefährdet sind, wo die sich einfach nicht richtig alleine helfen können, die nicht wissen, wie sie aus diesen Situationen rauskommen.
Ich habe jetzt so ein bisschen mitgenommen, also weniger ist manchmal mehr, also nicht aktivistisch vorgehen und einen Reiz nach dem anderen setzen in der Annahme, dass irgendwas dann funktioniert, mhm, selbst wenn es vielleicht nahe liegt, so zu denken. Neben diesen 3-Monats-Koliken, die immer durch die Gespräche geistern, gibt es ja auch die Vorstellung, dass manche Kinder vielleicht irgendwelche also nicht richtig eingerenkt sind oder dass da Halswirbelsäulen ein bisschen verhakt haben, möglicherweise durch den Geburtsvorgang oder durch Ähnliches, so dass die Kinder dann vielleicht vorgestellt werden bei Osteopathen oder bei anderen, die da versuchen zu helfen. Was haltet ihr denn davon?
Naja, also es gibt sie, die kopfgelenkinduzierte Symmetriestörung. KISS wurde das genannt.
Genau, das KISS-Syndrom, ne?
Und die gibt es, aber die gibt es ganz selten. Mhm. Und wenn wir die Kinder bei uns haben, dann werden die selbstverständlich auch, wenn wir gucken, ob die Ohrenschmerzen haben oder sonst was, dann gucken wir natürlich auch nach, wenn wir sie händeln im Raum und hin und her bewegen und bestimmte Tests machen, ob das Kopf-Halsgelenk frei ist. und überhaupt, ob irgendwelche Gelenke womöglich wehtun. Und das kann man so wundervoll ausschließen. Also man kann schon sehr gut feststellen, ob ein Kind diese kopfgelenkinduzierte Symmetriestörung oder überhaupt diese Blockaden hat oder nicht. Und die wenigen Kinder, die das haben, die profitieren enorm von so einer Therapie. Und die Mehrzahl der Kinder geht dahin, weil das heute einfach en vogue ist.
Ist es denn schädlich?
Also eine Osteopathie von in der Hand einer erfahrenen Fachkraft, zum Beispiel einer Kinderphysiotherapeutin, die das gelernt hat oder so, ist sicherlich in der Regel nicht gefährlich. Chirotherapie, da würden wir die Eltern sehr bitten, sich darauf zu verlassen, dass sie eine Empfehlung bekommen. Denn es gibt sehr viele verschiedene Chirotherapieformen und nicht alle sind für Babys geeignet. Das heißt, das ist nicht so ganz ohne. Das darf man jetzt nicht jeden machen lassen.
Mhm. Aber das Bedürfnis, was zu tun, um was zu verändern, ist wahnsinnig groß. Mhm. Und eigentlich sind die Eltern schon alle losgezogen und haben solche Termine wahrgenommen, bevor wir was dazu sagen konnten. Und aber es trotzdem so wichtig ist zu sagen, also ihr Baby ist gesund, es hat nicht die Blockade und wir müssen überlegen, wie gehen sie damit um? Was machen sie heute Abend, wenn es wieder losgeht? Mhm. Und wie kriegen sie es hin? Und ganz wichtig, vielleicht nochmal so ein Punkt, Nähe kann sehr, sehr hilfreich sein, nicht immer, aber sehr, also so, wenn man weiß, die Kinder sind satt und trocken und so, aber mit viel Körperkontakt, das bringt schon manche Kinder dann auch ganz gut zur Ruhe. Also wie gesagt, das klappt nicht immer alles bei allen gleich gut. Aber das Tragetuch, also insbesondere in diesen ersten Wochen, ist das fast auch besser als irgendwie so ein anderes Tragesystem, weil es die Körper so, weil es die Kinder mit dem ganzen Körper einfach so die nah an die Eltern ranbringt. Und das
dieses Känguru, ne? Das ja, machen auch ganz viele bringt. Eltern ganz instinktiv. Und heutzutage bringen sich auch die Väter da mehr ein. Mhm. Und übernehmen da auch teilweise das Tragen.
Also ich habe jetzt gelernt, wenn Eltern Ruhe ausstrahlen, dann ist das auf jeden Fall hilfreich, wenn auch nicht immer ganz einfach. Weniger ist manchmal mehr. Und wann hat das denn ein Ende? Also du hattest vorhin über so einen Zyklus von den ersten 3 Monaten gesprochen. Ich glaube, das ist ja vielleicht eine Frage, die sich wirklich auch viele Mütter und Väter stellen, die da gerade mittendrin sind. Ja. Also wann hört das auf?
Also in der Regel ist es tatsächlich Ende des 3. Monats viel, viel, viel besser. Es gibt natürlich Ausnahmen, ne? Wenn so Bindungsstörungen aufgetreten sind in so einer ganz schwierigen Anfangsphase, dann kann das auch so sein, dass Kinder mit dem Schreien nicht aufhören. Und das sind dann ganz sicher Kinder, die auch in einer Schreiambulanz oder Eltern, die dort Hilfe holen müssen. Aber die allermeisten haben dann diese große Verbesserung. Und vielleicht noch dazu, jetzt bin ich wahrscheinlich vom guten Weg abgekommen, aber die
viel, viel besser.
Nee, mach du
mal zuerst. Ohne, dass sie jetzt einen perfekten Weg gefunden haben. Es kann sein, dass ihr Kind trotzdem auch hintendran danach, nach diesen starken Unruhephasen, erstmal ein Kind ist, was für Übergänge, also vom Wachen in den Schlaf finden, immer noch viel Hilfe braucht. Nicht das Baby ist, was man auf die Decke legt und was dann einfach so satt und zufrieden wegschlummert. Und dass wir einfach diese Familien irgendwie auch langfristig gut begleiten. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass dann mit Schlag 3 Monaten irgendwie der Gong fällt und alles ist super. Aber es ist viel besser. Es wird viel besser.
Mir ist es jetzt auch wieder eingefallen, was ich sagen wollte. Nämlich, dass es für eine Familie, die man in der 4. bis 6. Woche mit dem Kind sieht, auf dem Peak des Schreins natürlich nur bedingt entlastend ist, wenn man sagt, in 7 Wochen ist alles vorbei. Also das so, es ist wichtig zu sagen, sie haben eine Perspektive, das ist eine Phase, das wird besser, das kann man ja versprechen eigentlich, dass es besser wird. Aber so diesen Zeitpunkt zu benennen und zu sagen, jetzt die 7 Wochen haben sie auch noch, das ist sicherlich nicht so entlastend.
Gut, da haben wir sehr viel gelernt und auf jeden Fall ist es hilfreich, die Kinderärztin, den Kinderarzt zu kontaktieren und dann gegebenenfalls auch eine Schreiambulanz. Und die gute Nachricht ist, irgendwann wird es besser.
Jo, in jedem Fall.
Vielen Dank.
Tschüss.
Weitere Podcasts finden Sie unter abendblatt.de/podcast.